Herzlich willkommen Ihnen nochmal hier im Saal. Das habe ich gerade schon gemacht und unseren Gästen, der Frau Dr. Rudolph, Professorin Rudolph. Und Sie haben mitgebracht den Herrn Michael Windfuhr, den stellvertretenden Direktor vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Wir haben heute mal wieder eine Live-Übertragung, deswegen auch einen herzlichen Gruß an all die, die uns zusehen. Sie können das nachher auch alle noch mal auf dem Bundestagskanal nachschauen, in der Mediathek sicherlich da. Ich begrüße auch unsere Gäste, die jungen Leute hier auf der Tribüne. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich dafür interessieren. Sie dürfen hier keinen Beifall klatschen oder so und noch nicht fotografieren, aber zuhören dürfen Sie sehr, sehr gerne. Aber schön, dass Sie da sind. Ja, dann dürften wir eigentlich anfangen. Wir haben eine Stunde für unser Gespräch hier. Die beiden werden eine Einführung geben. Da sehen wir immer so ungefähr 10 Minuten vor. Und dann dürfen die Kollegen und Kolleginnen dann Fragen stellen. Da haben wir unsere 4-Minuten-Regel. Das heißt, Frage und Antwort innerhalb von 4 Minuten. Und da will ich keine Zeit mehr verplempern. Dann können wir anfangen. Frau Professor Rudolph, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich grüße Sie alle, Damen und Herren Abgeordnete. Herzlichen Dank dafür, dass wir wie immer das Gespräch führen über die Berichte des Instituts. Sie wissen, das Institut ist, das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die vom Bundestag finanzierte unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Unser Auftrag ist Förderung und Schutz der Menschenrechte in und durch Deutschland. Und die gute Tradition hier des Gesprächs über unsere Berichte entspricht auch den internationalen Vorgaben und natürlich auch dem Gesetz über das Deutsche Institut für Menschenrechte. Heute haben wir doppelt so viel vorgelegt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das hat damit zu tun, dass wir nicht die Gelegenheit hatten, den Bericht aus dem Jahr 2024 mit Ihnen oder Ihren Vorgängern zu diskutieren. Deshalb alles zusammen. Das heißt, in 10 Minuten 2 Berichte über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland, zu der ich sprechen werde, und die beiden Jahresberichte des Instituts, zu denen Herr Windfuhr sprechen wird. Und die 2 Berichte über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland reichen von Themen wie Femiziden über Betroffene von Arbeitsausbeutung, über Wohnungslosigkeit, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen bis zur Verantwortung von Unternehmen. Es gibt noch weitere Themen. Ich will deshalb heute hier nur 2 Themen herausgreifen aus dem letztjährigen Bericht, die eng miteinander zusammenhängen. Das ist unser Schwerpunkt, die Gefährdung des Rechtsstaats und der Druck auf die Zivilgesellschaft. Und dabei will ich auch und gerade im Blick auf die Organisation von jungen Menschen richten, als ein wichtiger Teil auch des Rechtsstaats. Wir müssen auch für Deutschland konstatieren, dass die Menschenrechte unter Druck stehen und damit der Rechtsstaat, denn Menschenrechte sind inhärenter Teil des Rechtsstaats. Und die Zivilgesellschaft, die sich für Menschenrechte einsetzt, steht auch unter Druck und damit auch der demokratische Rechtsstaat. Was wir beobachten müssen, ist, dass Teile der politischen Debatte sich von Menschenrechten entfernen und das auch in der Mitte von Gesellschaft und Parteienspektrum. Wir sehen, dass Menschenrechte als lästig behandelt werden, dass sie ignoriert werden oder inhaltlich abgelehnt oder dass versucht wird, ihnen einen anderen Inhalt zu geben oder dass sie als Ideologie verunglimpft werden. Wir sehen das besonders deutlich im Bereich Flucht und Asyl. Wir sehen es bei den Rechten von Menschen mit Behinderungen. Wir sehen es bei den Rechten von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten, aber auch etwa bei Versuchen, einzelne Rechte umzudeuten, zum Beispiel die Meinungsfreiheit umzudefinieren in ein Recht ohne Widerspruch zu bleiben. Und dann wird eben Kritik als Zensur geframed, statt anzuerkennen, dass natürlich Kritik Teil der Ausübung der Meinungsfreiheit ist und gerade den Kern auch der Debatte in einem demokratischen Rechtsstaat ausmacht. Zu den Menschenrechten steht der Großteil unserer Bevölkerung. Aber es gilt, diesen breiten Konsens zu erhalten. Dafür braucht es Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam. Sie müssen sich allen politischen Kräften entgegenstellen, die Menschen absprechen, die gleiche Würde zu haben und die gleichen Menschenrechte zu haben. Es ist wichtig, aus unserer Sicht zu unterstreichen, Menschenrechte sind kein Sonderinteresse, sondern Menschenrechte sind ein Gemeininteresse. Menschenrechte schützen alle vor der Tyrannei der Mehrheit. Deshalb begrenzen sie eben auch das Handeln und die Mehrheitsentscheidungen. Sie sind nämlich der Rahmen, der es uns überhaupt ermöglicht, politische Konflikte respektvoll und fair auszutragen. Menschenrechte schützen Journalistinnen und Journalisten vor Einschüchterungen. Sie sichern den Raum für eine freie Zivilgesellschaft. Und Menschenrechte ermöglichen, dass sich alle einbringen können und dass der Staat kontrolliert wird. Die Gefährdung des Rechtsstaats und der Druck auf die Zivilgesellschaft sind ein Kapitel des Berichts des Instituts aus dem vergangenen Jahr. Wir sehen den Rechtsstaat unter Druck, denn wir sind besorgt über politische Rhetorik, sogar von Regierungsmitgliedern, die deutsche und internationale Gerichtsentscheidungen abwerten. Wir haben Beispiele im Bericht genannt. Auch die Zivilgesellschaft steht unter Druck. Nichtregierungsorganisationen werden gezielt diskreditiert. Wir unterstreichen, es widerspricht dem Grundgesetz, wenn das Neutralitätsgebot, das den Staat in die Schranken weist, umgedeutet wird und gegen bürgerschaftlich engagierte Menschen eingesetzt wird. Die Zivilgesellschaft engagiert sich nämlich auf vielfältige Weise für die rechtsstaatliche Demokratie durch Bildung, Beratung und praktische Unterstützung, gerade auch in schwierigen Lebenssituationen. Vereine und andere Nichtregierungsorganisationen machen Gemeinschaft erlebbar. Sie setzen sich ein für gesellschaftliche Belange, die uns alle betreffen. Deshalb ist es eine demokratische Notwendigkeit, dass Bund und Länder zivilgesellschaftliche Organisationen schützen und stärken, auch finanziell. Wir sind deshalb besorgt, dass das demokratiefeindliche Anti-NGO-Narrativ zunehmend in Parteien Fuß fasst, wenn staatliche Förderstrukturen in Frage gestellt werden und zivilgesellschaftlichen Organisationen pauschal fehlende Verfassungstreue unterstellt wird. Das erzeugt Verunsicherung und birgt das Risiko, dass die rechtsstaatlich und demokratisch unverzichtbaren Freiräume schrumpfen. Zur Zivilgesellschaft gehören auch die Organisationen von Kindern und Jugendlichen und gerade die Selbstorganisationen. Sie brauchen, das zeigt unsere Untersuchung für den Bericht, sie braucht Schutz und Stärkung. Besonders besorgniserregend sind Angriffe auf solche Selbstorganisationen, die von uns Interviewten berichten über Angriffe online, offline, zunehmend auch strukturell, etwa durch Finanzierung, Kürzung der Finanzierung, etwa in Kommunen. Wir wollen unterstreichen, auch Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich mit anderen zusammenzuschließen. Denn viele politische Entscheidungen betreffen sie unmittelbar. Ich nenne nur als Stichwort die Frage des Wehrdienst oder Social-Media-Verbote. Und wählen dürfen sie auf Bundesebene nicht, wenn sie unter 18 sind. Deshalb ist umso wichtiger, dass sie Gehör finden. Und wir begrüßen es deshalb, dass Bund und Länder erste Schritte unternommen haben, um die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen zu fördern, nämlich mit der Jugendstrategie und dem nationalen Aktionsplan, die jetzt konsequent umgesetzt und ausgebaut werden müssen. Und dabei müssen insbesondere auch die Perspektiven derjenigen jungen Menschen berücksichtigt werden, deren finanzielle, familiäre oder wirtschaftliche Verhältnisse es ihnen schwer machen, zu partizipieren, etwa weil sie Angehörige pflegen oder neben der Schule arbeiten müssen. Wir haben ganz konkrete Empfehlungen in unserem Bericht gemacht. Wichtig ist, dass die staatliche Unterstützung und Förderung des Einsatzes für eine offene und tolerante Gesellschaft und wichtig ist, dass Partizipation ermöglicht und verankert wird. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, der Menschenrechtsbericht, die beiden Berichte sind ja immer Rückschauen. Wir sehen aber, die Ereignisse der vergangenen Woche haben es gezeigt, wie sehr die multilaterale Ordnung, wie sehr das Völkerrecht unter Druck steht. Und umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dass ein Land wie Deutschland dass es sich einsetzt für Menschenrechte und für das Völkerrecht, dass Rechtsverletzungen klar benannt werden. Denn das ist das, was wir als Land brauchen. Nicht alleine oder zum einen, weil unsere Verfassung uns das gebietet, die Einbindung Deutschlands in das internationale System, aber auch, weil wir als mittelgroßer Staat ein Interesse daran haben, in einem System, internationalen System zu agieren, in dem nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern das Recht aufrechterhalten wird. Vielen Dank.
Möchten Sie gerne ergänzen?
Ja, ich stelle ja immer sozusagen noch den Jahresbericht mit vor. Das wäre also sozusagen Informationen zur Entwicklung der Institutionen. Ich habe die 1:16 im Blick. Ja, also vielleicht wird es etwas länger. Ne? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, sozusagen summarisch, was sind wichtige institutionelle Entwicklungen der letzten beiden Jahre und wie sieht das sozusagen mit den Finanzen aus und dem institutionellen Rahmen, der für das Institut gilt. Aus der Zeit können wir berichten, dass unsere beiden Berichterstattungsstellen, die es ja seit einigen Jahren bei uns gibt, zu geschlechtsspezifischer Gewalt und Menschenhandel, aus der Aufbauphase im Grunde diese abgeschlossen haben und zwei veritable Berichte vorgelegt haben, Monitorberichte zu der Situation von geschlechtsspezifischer Gewalt und auch zum Thema Menschenhandel, die auch auf europäischer Ebene, gerade im Europarat, sehr positiv bewertet werden. Da wird Deutschland sozusagen als Vorreiterland jetzt auch gewertet, weil so ein menschenrechtsbasiertes Monitoring der beiden Konventionen des Europarates gibt es in anderen EU-Ländern noch nicht. Und in anderen Ländern gibt es jetzt Ideen, das vergleichbar zu machen, von Norwegen bis in die Schweiz und anderen. Also das wäre das eine, was ich berichten wollte. Das zweite ist, wir haben eine Monitoringstelle zu UN-Kinderrechtskonvention. Die hat es jetzt das erste Mal geschafft, auch für ein Bundesland, Monitoringarbeit zu starten, nämlich für das Bundesland Hessen. Dort haben wir auch einen eigenen Auftrag bekommen. Unsere Monitoringstelle zur Behindertenrechtskonvention hat vergleichbare Aufträge schon aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Saarland und Berlin, also in dreien. Das heißt, diese Arbeit der Umsetzung der Menschenrechtskonvention auf Länderebene nimmt Fahrt auf und dadurch gewinnen wir natürlich auch sehr viele Erkenntnisse, können Tipps, Politik, Empfehlungen machen, wie man möglicherweise diese Konvention besser umsetzen kann. Ja. Ich kann berichten, dass wir im letzten Jahr für 4 Jahre lang vom Bundesverwaltungsamt überprüft worden sind, was unsere Rechnungslegung anbetrifft. Und in allen 4 Jahren haben wir, also für die Jahre 19 bis 23, haben wir keinen Befund, also positiv. Das ist sehr schön. Das ist, glaube ich, auch für Sie wichtig, weil wir eben auch Mittel aus dem Bundeshaushalt bekommen. Und vielleicht kann ich noch auf eine Sache hinweisen. 2024 war ja die Fußball-Europameisterschaft hier. Wir waren auch eingeladen, auch vom Innenministerium beim Menschenrechtsbeirat der UEFA zum Beispiel dabei zu sein. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Da gab es ein Team, was in vielen Stadien präsent war. Wir auch. Und das hat jemals ganz gut geklappt, dass für einen Sport große Ereignisse an der Stelle wirklich mal ein Menschenrechtskonzept auch erarbeitet wurde. Da wollte ich noch mal darauf hinweisen. Einfach von den Daten. Wir haben am Ende immer so einen Statistikteil in unserem Bericht. Da sehen Sie, dass wir im Jahr 2024 5,4 Millionen Euro aus der institutionellen Förderung bekommen haben. Wir haben 3,2 Millionen Drittmittel über verschiedene Bundesprojekte bekommen, 270.000 von den Bundesländern und noch weitere Einnahmen durch Aufträge Dritte. Das sind verschiedene Projektträger, die wir in die institutionelle Förderung integrieren können. Und wir stellen damit sicher, dass die Mehrheit unserer Förderung aus der institutionellen Förderung kommt. Das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Ja.
Ich würde gerne wissen, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Sie haben die eine Minute im Blick. Alles gut.
Ja.
Wenn die Kollegen natürlich da noch weiter Fragen zu haben, gibt es ja noch mal Zeit. So, jetzt kommen wir in die Fragerunde und vielleicht für diejenigen, die zuschauen. Wir haben uns auf ein Verfahren geeinigt, dass immer die größte Fraktion und zwar Regierungsfraktion anfängt. Und das wäre in dem Fall die CDU-CSU-Fraktion. Und dann hat die Opposition das Wort und dann geht es immer im Wechsel hin und her. Und von der CDU-CSU hat Herr Dr. Geißler als Erster das Fragerecht.
Liebe Frau Professor Rudolph, erstmal vielen Dank für den Bericht, den Sie abgegeben haben. Und ich finde es ganz persönlich sehr schade, welche Schwerpunktsetzung Sie jetzt gemacht haben, weil der Bericht ist sehr umfassend, gerade auch, weil wir über 2 Jahre sprechen. Und ich glaube, dass es wünschenswert gewesen wäre, dass man mehr über Kinderrechte redet, über soziale Belange, über das Recht auf Wohnung, Rechte von Behinderten. Aber Sie haben jetzt bewusst einen Schwerpunkt auf die Zivilgesellschaft gelegt. Und mit der Konsequenz, dass ich jetzt den gleichen Schwerpunkt legen werde, weil ich das doch durchaus sehr hinterfragenswert finde, wie die einzelnen Wertungen in Ihrem Bericht zustande kommen. Sie haben jetzt in dem, was Sie gesagt haben, sich das vielleicht relativ neutral noch formuliert, aber Sie schreiben ja im Bericht ganz konkret, dass Sie der Bundesregierung die Missachtung des Völkerrechts vorwerfen, weil man darüber nachdenkt, ob ein israelischer Ministerpräsident nach Deutschland kommen kann, damit man sich hier mit ihm vor Ort austauscht. Und wir haben gerade im Bundestag eine Gedenkstunde zum Holocaust-Gedenktag gehabt, wo es eigentlich auch ganz, ganz viel um das Thema Antisemitismus heute gegangen ist und um die Wahrnehmung Israels. Und wenn wir als Land eine besondere Verantwortung haben, dann bedeutet es auch, dass man zum Beispiel mit einem israelischen Staatspräsidenten auch in Deutschland reden können muss. Sie stellen in dem Bericht zum Beispiel in Frage die hierzulande gängige Definition, gängige Antisemitismus-Definition von IHRA und sagen, dass man einen Diskurs darüber führen muss, was andere Definitionen sind. Haltet es von den Auslegungen her ausdrücklich für brandgefährlich, das zu machen. Also wenn ich mir die Parteien im Deutschen Bundestag anschaue, gibt es genau eine, die das auch auf ihrem Parteitag in Frage gestellt hat. Aber eigentlich haben wir hier einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens genau zu dem Thema. Und wenn man diesen Bericht liest, entsteht halt der Eindruck, dass man immer nur von einer Seite diskutiert oder argumentiert. Und ich glaube, Sie vergeben ganz viele Chancen, dass man das deutlich breiter machen kann. Weil wir haben nicht nur ein linkes Spektrum, sondern wir haben auch ein konservatives Spektrum in Deutschland. Und man sollte die gebotene Neutralität bei so einem Bericht auch an den Tag legen.
So, Frau Professor Rudolph, eine Minute zur Antwort.
Ja, herzlichen Dank. Ich versuche es sehr kurz zu machen. Zunächst zu der Frage der Kritik daran, an der Äußerung, den israelischen Ministerpräsidenten in Deutschland zu empfangen. Deutschland war eine der treibenden Kräfte bei der Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs. Und ich glaube zu Recht, auch das ja eine historische Erfahrung, der Einsatz dafür, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen auch strafrechtlich geahndet werden und dass das durch ein unabhängiges Gericht geschieht. Und dieses Gericht, für das sich Deutschland so eingesetzt hat, ist der Internationale Strafgerichtshof. Und dann schwächt es ihn ungemein, wenn gesagt wird, es gibt politische Gründe, einen rechtlich verbindlichen Haftbefehl nicht zu beachten. Ich glaube, es gibt andere Wege, und die Bundesregierung hat die ja auch ergriffen, um mit der israelischen Regierung zu sprechen. Aber aus unserer Sicht, und ich glaube, nach den Ereignissen der vergangenen Woche noch viel wichtiger, das Einstehen eben für Strukturen, Institutionen des Völkerrechts. Zum Punkt der Einseitigkeit oder der IRA-Definition möchte ich einfach nur unterstreichen, wir haben darauf hingewiesen, dass diese Definition schwierig ist und in entscheidenden Fragen nicht weiterhilft.
Das ist insbesondere der Konsens, den alle gewählt haben.
Aber es geht ja darum zu sagen, womit arbeitet zum Beispiel das Strafrecht. Und das Strafrecht ist die IRA-Definition keine abschließende Klärung. Wir halten es deshalb für wichtig, dass wie im Recht insgesamt dass auf Kontext geschaut wird und das ist mir auch wichtig, dass der Hinweis darauf, dass es auch etwa die Jerusalem Declaration gibt, dass das Entscheidende ist, dass wir alle gemeinsam genau hinschauen, was ist berechtigte Kritik an einem Staat, auch an der Regierung des Staates Israel und was ist unter dem Deckmantel Israel-Kritik Antisemitismus und da stehen wir auch ganz klar dagegen.
Okay, wir müssen dann an der Stelle die erste Frage beenden. Jetzt ist der Herr Möller, glaube ich, dran von der AfD.
Ja, herzlichen Dank. Also ich kann den Eindruck des Kollegen von der Union nur noch mal bekräftigen, dass also auch aus Sicht unserer Fraktion hier ein extrem tendenziöser Bericht vorgelegt worden ist, der im Grunde im Wesentlichen bei den Positionen doch, vor allem auf Positionen zurückfällt, die im politischen Spektrum der Linken, Grünen und SPD eher verortet sind und tatsächlich den, sag ich mal, auch hier im Bundestag vertretenen anderen Teil des Spektrums faktisch nicht, der findet sich faktisch nicht wieder in Ihrem Bericht. Ich will jetzt keine Kaskade loswerden, wozu ich ohne weiteres in der Lage wäre, bei dem, was ich hier alles gefunden habe. Aber bleiben wir mal beim Thema Antisemitismus. Ja, da finde ich nämlich eine erstaunliche Schwerpunktsetzung. Auf der einen Seite wird, ich meine, also jedenfalls in einem Ihrer Jahresberichte erwähnt, der Vorfall in Halle, wo der Angriff auf die Synagoge stattfand. Das ist im Jahr 2019, betrifft also nicht mal den Berichtszeitraum. Ja. Was aber völlig fehlt, obwohl es im Berichtszeitraum fällt, sind Brandanschläge auf eine Synagoge. Ich glaube, es gab allein drei im Jahr 2023 auf die Synagoge hier in Berlin in der Brunnenstraße. Es gab schwere Anschläge auf jüdische Restaurants. Es gab über 2500 dokumentierte antisemitische Vorfälle, darunter Körperverletzungen auf israelische Studenten. Nichts davon findet sich bei Ihnen im Bericht wieder. Dafür findet sich im Bericht wieder ein Fall, den Sie schildern, unter dem Blickwinkel Gefahren für die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Da geht es um die Ausweisung oder die versuchte Ausweisung eines Antisemiten, der sich bei einer Palästina-Demo offenbart hat. Also nehmen Sie es mir nicht übel, das ist doch ziemlich erklärungsbedürftig, wie Sie hier Ihre Schwerpunkte gewählt haben, schon allein im Bereich des Antisemitismus. Vielleicht könnten Sie dazu mal eine Ausführung machen.
Frau Professor Rudolf.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Institut einen umfangreichen Bericht vorgelegt hat über die Folgen des 7. Oktober 2023 in Deutschland, Antisemitismus rechtsstaatlich bekämpfen. Diesen Bericht haben wir vorgelegt als einen sozusagen einen Bericht auch außer der Reihe, weil wir im Jahr 24, Ende 24 nicht nur den Zeitraum bis Juni des laufenden Jahres, sondern bis nah an dem Berichtsmoment, nämlich dem 10.12. haben wollten. In dem Bericht beschreiben wir sehr eingehend die verschiedenen Angriffe auf jüdische Menschen in Deutschland. Wir beschreiben ausführlich, inwieweit sich jüdische Menschen nicht unterstützt gefühlt haben von der Zivilgesellschaft, die Sorgen, die berechtigten Sorgen, die dort geäußert werden. Wir verweisen auf Untersuchungen. Also Sie finden das in einem großen Tiefgang, was wir dort abgebildet haben und wegen der Bedeutung eben auch in einem sehr, sehr ausführlichen Bericht. Vielleicht noch zu Ihrer Frage hinsichtlich der Versammlungsfreiheit. Wir haben in dem Fall, auf den Sie Bezug nehmen, deutlich gemacht, dass es menschenrechtlich fragwürdig ist, wenn jemand ausgewiesen wird zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt nicht feststeht, ob die Person tatsächlich an den Straftaten mitgewirkt hat, die in diesem, ich würde es keine Demonstration nennen, das war die Besetzung des Rektorats der Freien Universität Berlin. Aber das muss im Rechtsstaat vorher geklärt sein, bevor man Menschen auf einen bloßen Verdacht hin ausweist. Und wir wissen, dass sich dankenswerterweise aus der Verwaltung auch Menschen, die zuständig waren, gegen diese Vorgabe gewehrt haben, die Person ausweisen zu sollen.
Ja, danke schön. Der Nächste fragt als Fragender, kann man das so sagen, Herr Dr. Stegner
von der SPD-Fraktion. Stellen Sie mir eine kurze Vorbemerkung. Der Kollege Geißler hat die Schwerpunktsetzung in der mündlichen Darstellung kritisiert, aber hat mitnichten den ganzen Bericht so dargestellt, wie das, kann für sich selbst reden, aber wie das eben der Kollege von der AfD getan hat. Denn die Grundrechte gelten nicht nur für einen Teil des Spektrums des Deutschen Bundestages, sondern für alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und insofern vielen Dank auch für Ihre Arbeit. Ich habe eine konkrete Frage zum Bericht. Und es gibt, weiß Gott, Grund, über Meinungsfreiheit zu reden. Und wer die wie handhabt, da sticht ja eine Fraktion besonders hervor. Aber ich wollte Sie gerne danach fragen, im Bericht ist davon die Rede, dass es diese Berichterstattungsstellen der Europaratskonvention zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen und zum Menschenhandel gibt. Dazu wollte ich gerne wissen, was Sie aus Ihrer Sicht bislang dort erreicht haben und wie es um die Weiterfinanzierung der Arbeit steht, weil das ja bisher nur bis Oktober diesen Jahres finanziell gesichert ist.
Ja, wer antwortet? Herr Windfuhr.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Die beiden Berichterstattungsstellen, das hatte ich kurz in meinem Beitrag erwähnt, sind als Pilotphase 5 Jahre Wir haben die im Grunde aufgebaut, wie sozusagen die, wie wir die Methodik entwickelt haben. Wir haben diese Methodik entwickelt, die jetzt im Europarat selber als außerordentlich gut auch beschrieben wird, weil wir die einzelnen Indikatoren der beiden Konventionen, die Istanbul-Konvention zu geschlechtsspezifischer Gewalt und die zu Menschenhandel, eben sozusagen messbar gemacht haben, ja, und dadurch auch die Datengrundlage sammeln. Wir haben inzwischen eine Zusammenarbeit mit allen Bundesländern, die beigetragen haben, dass wir eine Datengrundlage haben und jetzt eben ziemlich genaue Daten auch haben von der Zahl der Frauenhäuser bis hin zu vielen anderen Themen. Ich will nicht inhaltlich jetzt darauf im Detail eingehen. Die waren oder sind jetzt zuletzt über ein vierjähriges Projekt aus dem Projektetat des Bundesfamilienministeriums BMB FSFJ finanziert worden. Der läuft im Oktober aus und wir sind gerade mit dem Ministerium im Gespräch über eine Verlängerung. Die Zeichen, die wir bekommen haben, deuten auf alle Fälle darauf hin, dass wir eine Verlängerung bekommen. Wir werden sicherlich über den Umfang und die Größenordnung sprechen. Das ist momentan in Arbeit. Was aber auch noch mal wichtig ist, ist, als wir zum letzten vom Bundesrechnungshof überprüft worden sind, hat der immer gesagt, wenn wir solche Mandate übernehmen wie Monitoring Kinderrechtskonvention oder diese Berichterstattungsstellen zu Istanbul, also zu den Europaratskonventionen, sind das im Grunde Daueraufgaben. Die müssen langfristig anders finanziert werden als nur über Projektmittel, wenn wir diese Aufgaben langfristig machen wollen. Wir brauchen auch die sozusagen Mitarbeitenden, die die Expertise aufgebaut haben, längerfristig. Wenn man immer nur Projektverträge hat, muss man deutsches Arbeitsrecht nach einiger Zeit alle Leute immer austauschen. Das ist einfach so wegen Kettenbefristungen. Und da sind wir noch haben wir noch keine Lösung erreicht, ja, wie das dauerhaft abgesichert werden kann. Wir haben vom BMW FSFJ auch schon gehört, dass sie anerkennen, dass es eine Daueraufgabe ist. Aber da müssen wir eine Lösung finden, wie das langfristig abgesichert werden kann.
Haben Sie eine Nachfrage?
Das nicht, aber ich würde die 50 Sekunden dann vielleicht nutzen, um Ihnen in einem Punkt zuzustimmen. Sie haben darauf hingewiesen, dass Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz bedeutet, dass man seine Meinung sagen darf, aber nicht, dass man das Recht hat, dass einem nicht widersprochen wird. Das ist in der Tat unser Verständnis von Meinungsfreiheit auch. Und es ist ja gelegentlich in Zweifel geraten, dass dem so ist. Ich finde es sehr wichtig, dass hier festgestellt wird, dass wir die Meinungsfreiheit nicht dadurch einschränken, dass behauptet wird, bestimmte Dinge seien eben irgendwo an einem bestimmten Milieu zuzuordnen oder was auch immer man sich da ausdenken mag. Und es ist gut, dass wir das hier in öffentlicher Sitzung feststellen können, auch für diejenigen, die uns zugucken und zuhören.
So, dann haben wir den Nächsten vom Bündnis 90 Die Grünen, Herr Mijatovic.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an das Institut für Ihre Arbeit, an die Teams. Und das nicht, weil ich aus grüner Perspektive besonders gelobt werde in diesem Bericht. Und da müsste man der AfD schon mal deutlich vor Augen halten. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Im Berichtszeitraum kritisieren Sie Entscheidungen der Bundesregierung sehr scharf, sehr deutlich und wie ich finde auch sehr berechtigt. Denn wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir im Asylrecht, wie wir auch bei sozial Schwächeren unsere Gesetze so ausgestalten, dass die Menschenwürde geachtet und gewahrt bleibt. Und mitnichten, Herr Möller, ist es da so, dass wir da geschont wurden. Also von daher, Ihr Kulturkampf, den Sie hier betreiben, ist wirklich alles, aber nicht interessant. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass der Herr Dr. Geisler als Kuratoriumsmitglied in diese gleiche Kerbe hineinschlägt. Ich finde es unangemessen und ich finde auch, die Neutralität ist nicht das, was im ganzen Bericht fehlt. Und wenn wir reinschauen, der Kollege Stegner hat es genannt, würde ich gerne meine Frage richten auf die Wohnungslosigkeit, die Sie angesprochen haben. Ein großer Aspekt in dem Bericht, da hat wirklich nichts von dem, was Sie gesagt haben, auch nur Ansatzberechtigung. Und ich würde gerne noch mal auf die fehlenden Frauenhausplätze verweisen. Auch hier sind wir ja ein Stück hinten dran. Wir haben zu wenige, zu viele rote Flächen, das heißt überbelegte bzw. keine freien Plätze. Vielleicht könnten Sie diese beiden Aspekte noch mal herausstellen. Ich möchte eine Bemerkung machen. Ich weiß, die Zeit läuft, aber gerade der Fokus auf die Polarisierung unserer Debatte, so wie Sie das hier angefangen, Herr Dr. Geisler, Sie haben das hier zum Thema und Gegenstand gemacht, halte ich gerade in dem Bericht für richtig, berechtigt und notwendig, damit wir in unseren Debatten eben nicht in einem permanenten Kulturkampf mit Falschaussagen, wie Herr Möller sie bewusst setzt, hier betreiben.
So, jetzt hat das Wort Professorin Geisler. Ja, Rudolf.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht zum Punkt der Wohnungslosigkeit. In der Tat, da kritisieren wir das, was nicht vorangebracht worden ist in der vergangenen Legislaturperiode. Das ist uns auch wichtig. Wir sind auch der Auffassung, dass jetzt, was jetzt gerade diskutiert wird in Bezug auf das sozialrechtliche Verschärfungen, dass das die Gefahr in sich birgt, dass mehr Menschen ihre Wohnungen verlieren werden. Und gleichzeitig sehen wir aber auch positive Entwicklungen. Ja, wir haben, wenn ich das richtig sehe, ist heute ein Leitfaden für die Unterbringung wohnungsloser Menschen veröffentlicht worden vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und dem Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung. Das ist etwas, was wir lange gefordert haben, weil es wichtig ist, dass wohnungslose Menschen in diesen Unterkünften eben auch den Menschenrechten entsprechend untergebracht werden. Ich will noch mal unterstreichen, wir haben im Jahr 2024 eine Steigerung gesehen von 58% von Menschen, die länger als 2 Jahre in Notunterkünften leben. Das sind mittlerweile mehr als 206.000 Menschen, mehr als 2 Jahre in Notunterkünften. Das heißt, diese Unterkünfte, es reicht nicht, wenn es Unterkünfte sind, die vorgesehen sind für einen Aufenthalt von 2 oder 3 Tagen. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, die Unterstützung und Finanzierung von Frauenschutzeinrichtungen, da möchte ich erst mal unterstreichen, dass wir sehr glücklich darüber sind, dass es am Ende der letzten Legislaturperiode gelungen ist, fraktionsübergreifend ein Gesetz zu verabschieden, nämlich das Gewalthilfegesetz, was genau das vorsieht, nämlich die Finanzierung des Bundes zu Unterstützung der Länder, damit die Frauenschutzeinrichtungen in der Zahl, aber auch in der Ausstattung dem entsprechen, was die Istanbul-Konvention vorsehen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung, auch zu sehen, dass zum Beispiel die Mittel für Investitionen auch dorthin fließen. Letztlich geht es darum, dass Frauen geschützt sind vor Gewalt, dass sie zur Ruhe kommen können und dann natürlich auch, dass sie ein selbstbestimmtes Leben ohne Bedrohung durch etwa ihren Ex-Partner leben können.
Dankeschön. Frau Fey von den Linken, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Mich überrascht ein bisschen der Anfang der Diskussion. Also die Menschenrechte sind ein hohes Gut. Ihr Bericht liest sich wichtig und richtig. Ich kann da nicht verstehen, dass jetzt die Diskussion sich darum dreht, inwiefern das neutral ist oder politisch gewollt. Ich meine, von manchen wundert es mich hier nicht, dass das nicht gern gehört ist. Aber es muss auch mal wehtun, wenn wir über Menschenrechte reden. Und ich würde auch gerne anmerken, am Montag war eine Veranstaltung mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Und ich kann nicht verstehen, wie man einerseits dorthin gehen kann als Partei und sagt, wir möchten das unterstützen. Das ist eine wichtige Institution, aber gleichzeitig sagt, diesen Haftbefehl finden wir aber falsch. Da wird mit zweierlei Maß gemessen und das stärkt nicht den Internationalen Strafgerichtshof und auch nicht das Völkerrecht. Aber meine Frage möchte ich gerne in Bezug Rassismus und Asyl stellen. Also es geht einmal um konkrete strategische Programme über diesen Bericht hinaus. Was müsste die Bundesregierung also umsetzen, um zum Beispiel institutionelle Diskriminierung aktiv abzubauen, insbesondere in der Arbeit bei der Polizei und bei der Justiz? Racial Profiling ist hier ein Stichwort. Warum gibt es eigentlich noch keine bundesweite repräsentative Studie zum Ausmaß rassistischer Datenverarbeitung, wäre die eine Frage, die ich hätte. Wo sehen Sie da Handlungsbedarf? Das andere, da geht es auch noch mal um die Bargeldleistung, die Bezahlkarte für geflüchtete Menschen, die ja immer wieder eingefordert wird, wo aber letztendlich Wissenschaftler überhaupt keinen Zusammenhang finden zwischen Pull-Faktor und Bargeld. Das gibt es einfach nicht und trotzdem wird ja diese Mär immer wieder reproduziert. Inwiefern tragen denn solche Legenden, sage ich mal, zur Verfestigung rassistischer Denkweisen bei und warum wird das wieder besseren Wissens gemacht? Was ist sozusagen die Agenda solcher Legenden oder Mären, die in die Welt gesetzt werden und sich ja auch verselbstständigen irgendwann?
Wer antwortet? Frau Rudolf?
Ja, herzlichen Dank. Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das Thema des strukturellen Rassismus. Und Ich bin froh, dass auch die Kommission, die sich mit eingesetzt war und sich mit etwa mit Rassismus, antimuslimischem Rassismus befasst hat, diesen Begriff auch verwendet, weil das mittlerweile etwas ist, was in den Sozialwissenschaften völlig unumstritten ist, nämlich, dass sich rassistische Vorstellungen, mit denen wir alle übrigens auch aufgewachsen sind, dass sich diese Vorstellungen auch niederschlagen in Strukturen. Da wird sozusagen scheinbares Erfahrungswissen dann eben zur Praxis. Ein Beispiel, wenn ich immer nur schwarze Menschen kontrolliere, ob sie Drogen bei sich führen, dann werde ich auch keinen weißen Drogenhändler aufspüren. Und das ist etwas, was eben reflektiert werden muss in der polizeilichen Praxis. Da sind wir als Land in anderen Ländern auch weit hinterher. Ich schaue da zum Beispiel ins Vereinigte Königreich. Und bei der Frage, die Sie gestellt haben, weshalb Argumente vorgebracht werden, die nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im Einklang stehen. Sie haben auf die Erzählung über Pull-Faktoren verwiesen. Kann ich nur sagen, da kann ich nur spekulieren. Das möchte ich aber hier nicht tun. Ich glaube, es ist wichtig, das macht den demokratischen Rechtsstaat aus, dass eben faktenbasierte Politik betrieben wird. Und dass es auch dazu gehört, wenn in der Bevölkerung kontrafaktische Behauptungen verbreitet werden von interessierten Gruppen und auch Parteien, dass dem klar entgegengetreten wird. Denn letztlich geht es darum, die eigentlichen Probleme im Land zu lösen. Das ist die Aufgabe, die Politik hat, und dabei auch die Menschen dann mitzunehmen.
So, wir haben noch 20 Minuten. Wir können in die zweite Runde starten und wieder mit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit dem Herrn Dr. Geißler.
Also nicht, dass ich hier vorhin missverstanden worden bin. Ich stelle nicht die Arbeit des Instituts für Menschenrechte insgesamt in Frage. Aber ich stelle gewisse Schwerpunktsetzungen, die jetzt auch in dem mündlichen Bericht gefasst worden sind, die stelle ich in Frage. Wenn ich mir die beiden Berichte angucke, Partizipation junger Menschen ist ein absolut wichtiges Thema, über das man reden muss, wo es auch darum geht, welche Lösungen man haben kann, um das zu verbessern. Feminizide, Stellung der Frau, überhaupt keine Frage. Dass man mit Menschenhandel, Rüstungsexporten, Wohnungslosigkeit, Inklusion, Rechte von Menschen mit Behinderung. Das sind alles Themen, über die man ganz neutral diskutieren kann. Wo sind Nachteile, die wir bei uns haben? Was muss man besser machen? Wo man Abwägungsprozesse machen kann, ist überhaupt keine Frage. Aber wichtig ist, dass man gerade in den Punkten, die vielleicht polarisierend sind, trotzdem Neutralität an den Tag legt. Und wenn ich in einem Bericht zum Beispiel einfordere, dass Pro-Palästina-Demonstrationen möglich sein müssen, dann ist das ein legitimes Ziel. Aber dann muss ich genauso reinschreiben, dass zum Beispiel die Rechte von Frauen auf pro-palästinensischen Demonstrationen eingeschränkt werden, weil man zum Beispiel Männer und Frauen trennt. Oder wenn eine polizeiliche Auflage kommt, dass die nicht zu trennen sind, dass dann auf einmal keine Frauen mehr teilnehmen an diesen Demonstrationen. Wenn ich neutral damit umgehe, muss ich immer beide Seiten berücksichtigen. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn ich über junge Menschen rede. Dann muss ich über Antisemitismus und Antisemitismus-Erfahrungen von Jugendlichen reden, weil ich das in dem Bericht genauso mit thematisieren kann, auch in der Schwerpunktsetzung. Wenn ich das nicht mache, wirke ich nach außen hin nicht neutral. Und bei der Diskussion, die wir in dem Land führen, ist es umso wichtiger, dass unabhängige Institutionen auch neutral sind. Und sie haben halt das Risiko, dass sie in eine gewisse Blase eingeordnet werden. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Sie haben zum Beispiel bei Jugendlichen als Maßnahme, wie man die unterstützen kann, kostenlosen ÖPNV gefordert. Halte ich für eine absolut sinnvolle Maßnahme. So, die Maßnahme wird aber formuliert aus einer, in Anführungszeichen, Großstadtblase. Weil in Berlin komme ich mit kostenlosen ÖPNV weiter. So, wenn ich in den ländlichen Raum gucke, dann hätten Sie genauso mit reinnehmen können, dass man den Führerschein ab 16 anbieten soll oder an die Führerscheinkosten. Und ich warne davor, dass Sie nicht einseitig wahrgenommen werden, weil wenn Sie es genauso darstellen, werden Sie einseitig wahrgenommen. Und es ist unglaublich wichtig, dass ein deutsches Institut für Menschenrechte auch nach außen hin Neutralität wahrt. Und das ist eigentlich das, was ich Ihnen mitgeben will. Seien Sie neutral, auch wenn es Ihnen selber vielleicht manchmal wehtut. Mir ist es klar, dass Sie eher aus dem linkeren Spektrum kommen. Aber man kann sich immer öffnen und alles mit einordnen. So, Schulz, haben Sie leider nur noch eine Minute zur Beantwortung, aber Sie können bestimmt noch mal eine Minute überziehen.
Ja, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte einfach noch mal unterstreichen, dass die Schwerpunktsetzung heute in meiner Präsentation, die ich deshalb gewählt habe, weil aus meiner Sicht es wichtig ist, dass wir hier eine zentrale Frage diskutieren, nämlich Fundament des Rechtsstaats, das angegriffen wird. Und das ist die Aufgabe der Nationalen Menschenrechtsinstitution, eben auch gerade hier zu warnen. Das ist ein Thema, was auch unsere Schwesterinstitutionen in Europa umtreibt. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, über die einzelnen Politikfelder hinweg, die Sie aufgezählt haben, und danke, dass Sie die auch positiv, dass Sie die begrüßt haben, dass es aber darüber hinaus auch wirklich um das Grundlegende geht, nämlich sicherzustellen, dass in diesem Land in den politischen Diskussionen die Menschenrechte auch weiterhin als der Maßstab politischen Handelns angesehen werden. Und das führt dann zu harten Diskussionen, harten Auseinandersetzungen, also hart in der Sache. Ich glaube, das ist genau das, was wir auch brauchen. Ich würde vielleicht nur richtigstellen wollen, bei unserer Forderung nach dem kostenlosen ÖPNV-Ticket haben wir natürlich auch gerade Kinder und Jugendliche auf dem Land im Blick gehabt. Wir haben unsere Empfehlung ja entwickelt auf der Grundlage von Befragungen von Organisationen verschiedener Arten. Vielleicht kann man sich über den Begriff des ÖPNV sozusagen streiten. Ich denke an so etwas wie das Deutschland-Ticket, mit dem man auch quer durchs ganze Land kommt. Denn die Kinder und Jugendlichen haben uns klar gemacht, dass es eben auch Themen gibt, wo sie dann zum Beispiel von ihrem Ort aus in eine Großstadt fahren müssen, wo sich andere sich mit anderen Organisationen treffen, wo man gemeinsam vielleicht Forderungen aufstellt, die man an die Landes- oder Bundespolitik herantragen will.
Okay, dann haben wir als Nächstes den Herrn Müller.
Ja, also Frau Professor Rudolph, ich kritisiere auch nicht Ihre Schwerpunktsetzung jetzt hier in der Präsentation. Ich kritisiere Sie ausdrücklich in Bezug auf den Bericht, weil so ein Jahresbericht schon vom Begriff her natürlich eine gewisse Ausgewogenheit und auch umfassende Betrachtung mit sich bringen sollte und eben nicht dann mitdenken muss, dass man da irgendwo noch andere Berichte gemacht hat, von denen man aber jetzt hier natürlich nichts liest. Es geht mir übrigens auch nicht um Kulturkampf, Herr Kollege Mijatovic. Das, was wir hier machen, ist, wir schauen auf die Lücken. Ja, und auf diese Lücken weisen wir hin. Das ist halt unsere Aufgabe als Opposition. Wenn Sie keine Lücken entdecken, wundert mich das, wie gesagt, nicht, weil das liegt ein Stück weit an der Ausrichtung der Berichte. Aber lassen Sie mich in medias res gehen. Frau Professor Rudolph, Sie haben gesagt, Sie möchten nicht spekulieren. Das tun Sie aber im Bericht. Also wenn ich beispielsweise den Berichtsbereich anschaue, in dem Sie der Polizei eine rassistische Datenverarbeitung unterstellen, dann greifen Sie im Grunde genommen auf Beschreibungen von Phänotypen zurück. Nur, wie soll denn die Polizei einen äußerlichen Phänotyp eines möglichen Täters oder eines Verdächtigen beschreiben können, wenn dort nicht auch Kriterien der Hautfarbe beispielsweise dabei sind oder das allgemeine Erscheinungsbild? Also was ich überhaupt nicht verstehe, Sie gehen ja nicht mal im Detail darauf ein, wo Sie sagen, okay, der Begriff ist aus den und den Gründen nicht aussagefähig genug. Er bietet von mir aus zu viel Anwendungsbreite. Ja? Das tun Sie ja nicht mal. Das ist bei Ihnen ein Absatz, der ist so kurz. Ja? Also das heißt, Sie stellen einfach fest, dass bestimmte Kategorien als rassistisch einzuordnen sind, um dann einen Absatz später wiederum festzustellen, auf die Frage, wie häufig kommt es denn bei der polizeilichen Datenverarbeitung zu rassistischer Diskriminierung, mit der Antwort dann zu antworten, das lässt sich nicht beantworten. Also Sie haben nichts, Sie spekulieren aber auf rassistische Datenverarbeitung oder rassistische Anwendung von Datenkriterien. Und das, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist nicht lege artis. Und das ist auch zu kritisieren. Und ich will auch noch mal zum Thema Meinungsfreiheit.
Vielleicht wollen Sie auch eine Antwort.
Ja gut, doch, ich würde schon gerne eine Antwort
haben.
Dann
bitte ich will Sie nicht unterbrechen, meine Fragezeit
auch nutzen. Genau. Mir geht es weiterhin auch um die Akzeptanz des Rechtsstaats. Sie kritisieren im Jahresbericht, dass bestimmte Kritik an richterlichen Entscheidungen von bestimmten Presseorganen beispielsweise getätigt wird. Auf der anderen Seite, und zwar wirklich auf der anderen Seite Ihres Berichtes, kritisieren Sie die Justiz für die Strafverfolgung von Klimaschutzaktivisten. Ja, und das kulminiert dann in der Aussage, auch wenn die strafrechtliche Verfolgung rechtswidriger Handlungen legitim ist, danke dafür, können Sie eine abschreckende Wirkung auf die öffentliche Beteiligung entfalten. Von was eigentlich? Von Straftaten. Denn es geht hier um Nötigung, es geht um Sachbeschädigung und weitere Straftaten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sie kennen die Urteile. Ja, also ganz ehrlich, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen berechtigter Kritik an Strafverfolgung bei Klimaschutzaktivisten einerseits und unberechtigter Kritik bei NIOS, bei Cicero, die Sie ja explizit erwähnen? Liegt es am Thema oder liegt es an anderen Kriterien? Das würde ich gerne näher von Ihnen erfahren.
Gut, jetzt haben wir ja, wir können gerne eine Minute draufgeben, haben wir bei den anderen auch gemacht, aber Kollegen, es geht nicht so. Sie können keine 4 Minuten fragen und dann hat unser Gast keine Chance mehr zu antworten. Also jetzt, ja. Ja, so, die Frau Professor Rudolph kriegt jetzt die Möglichkeit zu antworten. Bitte gern.
Ja, vielen Dank. Trotz Zeitverlängerung bekomme ich nicht die Zeit, alle Falschdarstellungen von Ihnen, was unseren Bericht angeht, hier im Einzelnen zu widerlegen. Ich will deshalb nur auf den Punkt eingehen, den Sie genannt haben, dass wir der Polizei rassistische Datenverarbeitung unterstellen. Da möchte ich einfach unterstreichen, dass wir das im Bericht nicht geschrieben haben, sondern wir haben über auf die Risiken hingewiesen, rassistische Diskriminierung bei polizeilicher Datenverarbeitung. Und wenn Sie fragen, wie soll die Polizei Phänotypen anders darstellen, was wir kritisieren, sind die Festschreibung von bestimmten Typen, also von Südostasiaten und Ostasiaten als Beschreibung. Das hilft der Polizei überhaupt nicht weiter bei der Suche nach einem Täter. Was weiter hilft, ist, dass es genaue Personenbeschreibungen gibt, weil es gibt große und kleine Menschen, dicke und dünne. Das ist der entscheidende Punkt, dass durch solche Kategorien, die gesetzt werden, Menschen Bilder in den Köpfen haben, diese Bilder sich festsetzen. Das genau ist dann etwas, was strukturell Rassismus fördert. Das ist das Beispiel dafür. Und wenn Sie sagen, wir haben keine Beispiele für Anwendung, dann hat es damit zu tun, dass wir diese Daten, dass wir keine Zugänge haben zu den polizeilichen Datenbeständen. Andere nationale Menschenrechtsinstitutionen haben das, also wären dankbar, wenn sie unsere Befugnisse da stärken würden, damit wir das tun können. Und im Übrigen würde ich einfach unterstreichen, das ist etwas, wir haben unser Kapitel erstellt, zusammen mit Polizei, mit den Gesprächen mit PolizeiwissenschaftlerInnen. Und das sind die Erkenntnisse, die wir Ihnen dabei vorlegen. Und wir haben deutlich gemacht, was es dort eben an Forschung braucht, durch die Polizei selber mit wissenschaftlicher Unterstützung, damit wir genau in diesem Punkt auch weiterkommen, damit eben nicht rassistische Bilder in polizeilicher Praxis verfestigt werden.
Okay, der nächste ist Herr Dr. Stegner.
Ich möchte eigentlich ungern fortsetzen, unsere Gäste hier zu attackieren, sondern lieber, Sie sollen ja auch Beratung geben, sind als Sachverständige hier eine Frage stellen und mir nur den Hinweis erlauben, dass ein Rechtsstaat und ein rechter Staat zweierlei sind. Aber ich würde mich gerne beziehen auf die heutige sehr eindrucksvolle Gedenkstunde, die wir hatten am Holocaust-Gedenktag. Die Holocaust-Überlebende Frau Tova Friedman hat, wie ich finde, sehr eindrucksvoll dargestellt, was sie an Bemühungen gegen Antisemitismus in Deutschland feststellt und gleichzeitig aber gesagt, das reiche nicht, wir müssten mehr tun. Und das ist ja auch offenkundig, dass das so ist. Und die Bundestagspräsidentin hat in ihrer Eröffnung darauf hingewiesen, dass eine Lehre aus der Nazizeit bei uns der Artikel 1, Satz 1 des Grundgesetzes ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt, die Würde aller Menschen ist unantastbar. Und das bezieht dann eben auch rassistische und andere Dinge mit ein. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, was aus Ihrer Sicht mit diesen beiden Berichten denn eigentlich getan werden kann, um diesen beiden Appellen der Bundestagspräsidentin und von Tova Friedman Folge zu leisten, dass es uns besser gelingt, gerade auch bei jungen Menschen, die Tendenz zurückzudrängen, bei dem einen die Menschenwürde zu akzeptieren und beim anderen eben nicht.
Bitte gerne die Antwort.
Ja, genau. Ich würde gerne darauf antworten. Also wir haben zum einen in unserem Bericht auch über Antisemitismus rechtsstaatlich bekämpfen deutlich gemacht, dass alle drei Elemente angegangen werden müssen. Es braucht Prävention, Intervention bei rassistischem Handeln und antisemitisches Handeln, antisemitischem Handeln, was ja eine Form von Rassismus ist, menschenrechtlich gesprochen. Und drittens Sanktionen. Und wir müssen aufpassen, dass die Diskussion sich nicht alleine um Sanktionen dreht, sondern dass wir bei Prävention zum einen Wege finden, Lehrkräfte besser zu unterstützen, mit Antisemitismus umzugehen in Lehrkontexten. Aber gleichzeitig auch, das ist mir wichtig, wir richten oft den Blick auf Kinder und Jugendliche. Das sind knapp 17% der Bevölkerung. Wir brauchen auch Wege, wie wir besser die Bevölkerung insgesamt, die über 18-Jährigen, erreichen, weil dort eben Antisemitismus ebenfalls viel zu weit verbreitet ist in den verschiedenen Formen. Und wichtig ist aus unserer Sicht auch der zweite Punkt, Intervention, nämlich Institutionen, ob das Universitäten sind, ob das Schulen sind, aber auch Arbeitgeber zu befähigen, zu handeln, wenn ihnen ein antisemitischer Vorfall gemeldet wird. Und das kann nicht darauf sich begrenzen, zu fragen, war das jetzt strafbar oder nicht, sondern genau das muss bearbeitet werden. Und da muss man sich die Kontexte anschauen. In Bildungskontexten geht es natürlich darum, tatsächlich einerseits Fehler zu ermöglichen, aber auch Grenzen aufzuziehen, also pädagogisch geschickt zu handeln, wohingegen am Arbeitsplatz etwa ganz andere Schritte notwendig sind. Und aus unserer Sicht ist ganz klar, wie wir in dem Bericht auch deutlich gemacht haben, dass das in Institutionen und Organisationen Aufgabe der Leitung sein muss. Aber Michael, du wolltest auch noch was ergänzen.
Ja, es gibt in der Tat viele besorgniserregende Entwicklungen, gerade auch für das Leben von Menschen jüdischer Herkunft sind hier in diesem Land. Wir sind beim Deutschen Olympischen Sportbund zum Beispiel auch mit Maccabi, dem Sportverein oder Verbund, zusammen. Die berichteten beim letzten Spielauftritt von Basketball Tel Aviv hier in der U2 oder wie auch immer die Arena jetzt heißt, waren fast 1000 Polizisten im Einsatz, um die vom Hotel zu der Arena zu bringen. Das sind natürlich Faktoren, die kaum möglich sind. Ja, die berichten auch darüber, wie schwer Sport auf Fußball ist zum Beispiel oder andere Sportarten, wenn man meinetwegen sozusagen Bedrohungen ausgesetzt ist im Stadion, wenn man da hinkommt. Ich glaube, das sind Themen, da müssen wir uns intensiv drum kümmern. Und das wird auch eine wichtige Aufgabe sein, wenn man über das Thema Sport und Menschenrechte nachdenkt, dass man alle Formen von Diskriminierung wirklich im Blick nimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Vielleicht erlauben Sie mir gerade ein Wort, weil der Herr Dr. Stegner das so gesagt hat, die Gedenkstunde, das war wirklich, und ich möchte es gerne an die Leute draußen wenden, das war wirklich toll. Sie können das nachgucken, sicherlich auch im Bundestagsfernsehen. Und wir haben hier im Ausschuss ein Thema gehabt, Desinformation. Und wir wissen, dass viele, viele Videos da draußen existieren, die animiert sind und einfach nicht mehr die Wahrheit sagen. Und wenn man dann sowas sieht, wie jetzt die Gedenkstunde, wo ein Zeitzeuge berichtet, einer der wenigen Zeitzeugen, die da sind, das ist schon wirklich lohnenswert. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, dass Sie sich das mal anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr, ich glaube, für jeden von uns sehr, sehr beeindruckend gewesen und eben authentisch und wahr. Vielen Dank, dass ich das sagen durfte, aber der Nächste ist Bündnis 90 Die Grünen, Herr Mijatovic.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Den Hinweis kann ich nur unterstreichen. Schauen Sie sich das an. Das war beeindruckend und ist tief unter die Haut gegangen und erinnert uns daran, dass wir hier vielleicht aus der Oberflächlichkeit rauskommen, Herr Dr. Geißler. Das, was Sie machen, ist die Axt legen an die Grundlagen, die Neutralität dieses Instituts in Frage zu stellen. Das ist die Größenordnung, die wir machen. Sie sitzen im Kuratorium. Wenn Sie Zweifel an der Neutralität haben, frage ich mich, haben Sie die da angesprochen? Sie sitzen dort im Austausch mit den Leuten. Müssen Sie das hier in offener Runde ansprechen oder haben Sie eine linke Einrichtung, haben Sie gesagt? Ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, ob wir in der Oberfläche verbleiben wollen. Und da ich Sie auch als Sachverständige gerne noch was fragen möchte, mache ich jetzt mal in der Oberfläche weiter. Die bösen Ausbeuter der Kapitalisten, diese Unternehmer. Wir sind ja bei der Ausbeutung, gerade auf dem Gurkenflieger, in der Fleischindustrie, in einigen in den Jahresberichten zuvor war das ein größeres Thema, durchaus auch hier in Deutschland kritisch, was unsere Produktionsstandards angeht, gerade auch bei der EU-Binnenmigration, bei der Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit. Da frage ich Sie jetzt mal ganz links vogue, ist es denn immer noch so, dass wir hier in Deutschland ausländische Beschäftigte deutlich schlechter bezahlen und ihnen Rechte vorenthalten, strukturell von Arbeitgeberinnen, gerade in den genannten Bereichen. Und die zweite Frage möchte ich gerne anschließen in Richtung Kinderarmut. Auch so ein links-wokes Thema, ne, dass man sich um sozial Schwächere kümmert. Wie ist denn die Bildungsdurchlässigkeit, sagen wir mal, die soziale Leiter? Wie sind denn die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwächeren Haushalten? Ist das etwas, das wir noch gemeinsam bearbeiten oder machen das jetzt nur noch Linke, SPD und Grüne alleine? Herr Dr. Geißler, ich bin wirklich erschüttert über die Art und Weise, wie Sie hier mit unseren Gästen umgehen.
So, das war eine Frage verpackt, ein Statement in der Frage verpackt, Frau Dr. Rudolf.
Ich würde vielleicht noch mal zu der Frage der von Arbeitsausbeutung kommen und darauf hinweisen. Wir haben ja im Jahr 24 einen Bericht gemacht. Da ging es um den Schutz von Wanderarbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, etwas, wo auch europäisches Recht umgesetzt worden ist und wo wir durchaus Fortschritte gesehen haben. Wir haben in diesem, also im Jahr 25, uns mit der Frage der Unterbringung von Betroffenen von Arbeitsausbeutung, und zwar schweren Formen von Arbeitsausbeutung befasst, also Formen von Menschenhandel. Und dabei ist mir wichtig, da geht es nicht alleine, bei Menschenhandel geht es nicht immer nur um Fälle, wo Grenzen überschritten werden, also Landesgrenzen, sondern es gibt auch Menschenhandel im Rechtssinne gegenüber Menschen, die hier leben. Und für uns ist wichtig aufzuzeigen, dass gerade bei schweren Formen von Arbeitsausbeutung die Betroffenen, dass es keine angemessene Unterbringung für sie gibt, wenn sie identifiziert worden sind von der Polizei. Dann kommen sie in ganz normale Notunterkünfte. Und die Menschenhändler wissen, wo die Notunterkünfte sind. Und wir wissen, dass sie dorthin gehen, dass sie die Leute da auch wieder rausholen. Es braucht, wir haben auch keine gute Unterbringung etwa für Paare, also Menschen, die gemeinsam in einer Ausbeutungssituation sind. Und das sind Beispiele dafür, zu sagen, hier braucht es aus einer menschenrechtlichen Perspektive, also aus der Sicht der Rechte, die die Betroffenen haben, brauchen wir Fortschritte. Das hat im Einzelnen die Berichterstattungsstelle Menschenhandel ausgearbeitet und in Befragungen auch mit von Praktikern und Praktikerinnen. Das sind sozusagen so zwei Beispiele, die zeigen, wir haben zum einen, sehen wir in manchen Hinsichten Fortschritte, aber wir sehen in anderen noch Handlungsbedarfe und dazu machen wir konkrete Empfehlungen.
Das ist ja mal eine Punktlandung. Frau Pfeiff von den Linken hat das Schlusswort.
Sehr schön.
Schlussfrage.
Schlussfrage. Ich hätte einmal eine Frage zur Behindertenrechtskonvention, deren Umsetzung ja schon länger stagniert und die Armutsquote eben bei Menschen mit Behinderung vergleichbar hoch ist und das Einkommen, Monatsentgelt 2022 bei Menschen in Werkstätten 222 Euro betrug. Mich würde da interessieren, welche Maßnahmen müssten ergriffen werden? Wie würden Sie sich wünschen, wie die Bundesregierung sich hier aufstellt bei dieser Umsetzung? Die andere Frage, da geht es noch mal um Femizide und insbesondere um Frauen, die also schon staatliche Stellen aufgesucht haben, aber trotzdem später Opfer wurden eines Femizids. Wie bewerten Sie hier die Politik der Bundesregierung seit dem Berichtszeitraum angesichts der steigenden Zahlen von Femiziden und der strukturellen Schutzlücken? Und welche konkreten verbindlichen Maßnahmen müsste die Regierung ergreifen, um häusliche Gewalt nicht nur zu erfassen und die Sanktionen zu verschärfen, sondern auch wirksam zu verhindern? Und ansonsten möchte ich Ihnen noch weiterhin alles Gute wünschen. Ihre Arbeit ist sehr wichtig.
Sie möchten antworten, gerne.
Ja, sehr gerne. Bei dem Thema Behinderung und den Erwerbschancen, zum Beispiel eigenes Einkommen, also Selbstständigkeit zu erreichen, beginnt das im Grunde im Bildungsbereich. Das haben wir auch in unseren Berichten immer wieder deutlich gemacht, weil in Förderschulen ist der Schulabschlussquote sehr, sehr niedrig. 70% der Schüler machen keinen Berufsabschluss Und das führt zu Karrieren, die im Grunde in die betreuten Formen führen. Ja? Dann kriegt man im Grunde nur einen Arbeitsplatz, nicht auf dem formellen Arbeitsmarkt, sondern wieder in Werkstätten. Und da haben Sie jetzt die Entlohnung von Werkstätten angesprochen. Da sind wir auch im Gespräch. Wir haben ja auch schon Vorschläge gemacht, dass man da darüber nachdenken müsste, ob man nicht peu à peu sich in die Richtung eines Mindestlohnes bewegen könnte. Wir haben mit einigen Unternehmen gesprochen, die übrigens Werkstätten auch im größeren Umfang durchaus als denen eine Chance geben, die durchaus ein Interesse hätten, da auch darüber nachzudenken, wenn man sie beschäftigt, dass man dann, also im regelmäßigen Rhythmus, es gibt es auch in der Automobilindustrie zum Beispiel, dass man dann auch Mindestlohn zahlen sollte. Ne? Das Wesentliche ist aber, dass man sozusagen guckt, bei inklusiver Beschulung ist der Anteil der Schüler, die wirklich einen formellen Abschluss machen, erheblich höher. Und dadurch können die erheblich leichter in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ja, und in dem einen Bericht haben wir auch noch mal deutlich gemacht, was alles an Fördermaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt dann notwendig wäre, um das auch langfristig zu stabilisieren. Aber ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial, was eben auch dann Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen beinhaltet. Das wäre ja im Grunde das Ziel der Behindertenrechtskonvention, dass sie möglichst selbstständig auch leben können und nicht immer nur in abhängig sozusagen Institutionen. Ja, wobei wir damit die Institutionen nicht schlecht machen wollen, sondern wir sagen, die Karrieren sollten offener gestaltet werden. Ja.
Ja, noch zu der Frage zu Femiziden möchte ich unterstreichen, dass wir haben ja die Debatte um die elektronische Fußfessel gehabt, dass, und wir haben nicht nur jetzt in dem Bericht, sondern auch in einem großen, umfangreichen Bericht deutlich gemacht, welche begleitenden Maßnahmen es braucht. Denn die elektronische Fußfessel alleine ist nicht das Mittel, mit dem Femizide verhindert werden können. Ich will unterstreichen, dass wir lernen können von anderen Ländern, von Spanien beispielsweise, die ein sehr gutes System haben, sozusagen von nachträglichem auch Fallmanagement, um zu identifizieren, welche Indizien gab es eigentlich im Vorfeld, wenn es dann doch zu einem Femizid gekommen ist, um bei nächsten Fällen das zu verhindern. Ein ganz konkretes Beispiel. Wir wissen, dass bei Femiziden ganz oft der Täter die Frau im Vorfeld Gewalt ausgeübt hat und gewürgt hat. Das ist ein sehr starkes Indiz, dass es eben auch Korrelation zu Femiziden. Das heißt, Behörden muss das klar sein und dann müssen auch die Schutzmaßnahmen entsprechend angepasst werden. Und es ist eben auch wichtig, dass die elektronische Fußfessel da nicht hilft, wenn Frauen eben weiterhin noch mit dem Täter am selben Ort wohnen. Also, und das heißt aber, wir brauchen Unterstützung für die Frauen, damit sie sich aus solchen Beziehungen auch lösen können und dann gerade auch den Schutz in der gefährlichsten Situation für Frauen, nämlich dann, wenn sie sich trennen, da ist die Gefahr des Femizids am höchsten.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir am Ende unserer Fragerunde und von dem, was Sie eingangs gesagt haben, Frau Professor Rudolph und Herr Windfuhr, vielen Dank. Wenn Sie gerade einen Moment sitzen bleiben würden, wir haben noch öffentliche Sitzung, wir würden gerne noch eine Abstimmung machen. Wir haben nur Kenntnisnamen, das ist der Top 1 B bis E, da können die im Block abstimmen, haben auch keinen Aussprachewunsch mehr. Dann darf ich Sie jetzt fragen, wer dem, ja bitte, Herr Möller.
Also wir nehmen das natürlich zur Kenntnis, aber es bleibt natürlich bei der von uns geäußerten Kritik inhaltlich.
Okay, dann nochmal bei der Abstimmung. Dann frage ich Sie, wer das, oder Quatsch, brauche ich Sie nicht zu fragen, wer das zur Kenntnis nimmt. Ich gucke in ganz interessierte Gesichter. Sie haben das alle zur Kenntnis genommen. Dann können wir den Tagesordnungspunkt abschließen. Vielen Dank dafür. Und dann können wir auch die öffentliche Sitzung schließen.